Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt.
Also bevor ich mit meiner Predigt starte, möchte ich euch einen Videoclip zeigen, den mein Papa für uns erstellt hat. Schon vor ein paar Wochen hat er angefangen, daran zu arbeiten. Und danach wisst ihr höchstwahrscheinlich, worüber es heute in der Predigt geht. Mal schauen. Okay, was könnte heute das Thema dieser Predigt sein? Taufe, wow. Wasser. Wir haben das vorher auch schon im Scherz so gesagt, dann hat jemand gesagt, ja, es geht heute um Zaungäste. Da hat man den, ich glaube, der Noah beim Zaun so gesehen. Ja, es geht heute um Taufe, um Wassertaufe. Und wir haben schon einiges davon gerade bei diesem Videoclip gesehen, von den letzten paar Taufen, die wir so gehabt haben. Und ich möchte darüber sprechen, warum Taufe für Christen Sinn macht. Viel Sinn sogar, aber das wird sich jetzt dann so rausstellen. Aber ich möchte einfach euch mehr darüber erzählen. Und wenn du jetzt aus vielleicht eher römisch-katholischen Hintergrund kommst oder evangelischen Hintergrund, dann magst du jetzt denken, Taufe als Thema? Das ist ja kein Thema. Getauft wird man nicht, getauft ist man quasi. Ja? Die Frage nach der Taufe stellt sich gar nicht. Also wenn ich mit Leuten ins Gespräch komme, als Freikirchler quasi, und erzähle, dass bei uns die Leute in der Regel erst ab 14 Jahren, wenn sie religionsmündig sind, zur Taufe antreten können, beziehungsweise noch verblüffter sind sie, wenn sie hören, okay, die meisten sind eigentlich sogar schon volljährig, wenn sie diesen Schritt gehen, dann ist das ungewöhnlich. Ja, ist das für den einen oder anderen wirklich sehr ungewöhnlich. Wenn du jetzt zum Beispiel gar keinen Bezug hast, groß zur Kirche oder so, dann ist für dich Taufe ja, vielleicht einfach nur ein großes Fragezeichen. Du denkst da, warum überhaupt soll ich mich mit Wasser irgendwie übergießen lassen oder vielleicht sogar auf gut österreichisch dümpfeln lassen, also richtig untertauchen lassen? Warum? Was für einen Sinn macht? Ist das Beschäftigungstherapie für die Pastoren und Pfarrer, dass die endlich mal wieder ein bisschen die Bodyhosen anziehen können und ins Wasser kommen und auch baden gehen können und nicht nur immer am Schreibtisch hocken? Warum Taufe? Warum Taufe? Vielleicht hast du dir diese Frage schon mal gestellt. Und ich möchte 5 Gründe mit euch ansehen, warum Taufe Sinn macht. Allerdings beim Erarbeiten dieser Predigt habe ich gemerkt, es ist viel zu viel Material und damit wird es ein Zweiteiler werden. Also wir werden uns heute mal 2 Gründe ansehen, warum die Taufe Sinn macht, und dann in 4 Wochen wird es dann einen zweiten Teil geben, wo dann die weiteren 3 Gründe noch genannt werden. Und ich hoffe, dass für jeden von euch was dabei ist, egal ob du jetzt schon als Erwachsener getauft wurdest oder als Baby oder dich da kein Taufwasser berührt hat. Ich denke, es ist so ein facettenreiches und spannendes Thema, die Taufe, dass es hoffentlich nicht langweilig wird. Ich sage mal hoffentlich, ja. Starten wir mit dem ersten Grund. Warum taufen? Seid ihr bereit? Ich habe sogar Folien, genau, da habe ich eine. Der erste Grund, warum wir uns taufen lassen, warum taufen sich Christen, ist, weil Jesus gesagt hat, dass wir es tun sollen. Das ist ja mal geradeaus, oder? Ich möchte lesen aus Matthäus 28, da steht Folgendes: Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also nach seiner Auferstehung, bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, hat er noch Zeit mit seinen Jüngern verbracht. Und eins der letzten Dinge, das er ihnen gesagt hat, ist, ihr meine Nachfolger, geht und erzählt von der guten Botschaft von mir und macht wiederum andere zu Nachfolgern. Und wenn andere diese Botschaft auch annehmen und anfangen, mir zu folgen, jünger werden von mir, dann tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das heißt, die Wassertaufe, die war und ist eigentlich ganz was Normales für jemand, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich gehöre zu ihm. Und das kannst du auch ganz leicht nachprüfen, wenn du zum Beispiel in deiner Bibel die Apostelgeschichte liest. Das ist, wenn du nach den Evangelien Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, dann kommt die Apostelgeschichte, die ist übrigens auch vom Lukas verfasst, der das Lukas-Evangelium geschrieben hat, der erzählt ganz viele Bekehrungsgeschichten. Und da merkt man, dass diese Taufe ein ganz logischer erster Gehorsamschritt war, nachdem Jesus gesagt hat, nachdem jemand gesagt hat, ich folge jetzt Jesus. Also es war so nicht irgendwie Ausnahme, sondern total die Regel. Also wenn du die Bibelstellen nachlesen willst, ich habe dir auf den Infozettel gegeben, einfach einmal so einige Texte, Apostelgeschichte 8, Kapitel 8, dann Kapitel 9, Kapitel 10 und so weiter, 16, 18, also geht quer durch, könnt ihr einfach mal zu Hause mal diese Bibelstellen durchlesen. Wenn du es auf YouTube anschaust jetzt, dann findest du im Beschreibungstext auch diese Bibelstellen. Also wenn du an Jesus glaubst und nicht getauft bist, dann musst du dich, ich hoffe, ich steige nicht so sehr auf die Zehen heute, dann musst du dich aber halt trotzdem fragen, warum gehe ich diesen Schritt nicht? Diese Frage einfach anfangen zu klären. Und genau darum geht es ja auch hier bei dieser Predigt. Warum soll ich diesen Schritt gehen? Aber es ist schon, man muss schon sich fragen, okay, warum gehe ich den Schritt nicht? Obwohl Jesus sogar ganz klar gesagt hat, seine Jünger, die sollen, die neuen Jünger, und das ist einfach jeder, der dann auch zum Jünger wird, die sollen getauft werden. Ja, also es ist ein Wort Jesu, ein Auftrag von ihm. Und ich bin eben der Meinung, dass es immer gut ist, das zu tun, was Jesus dir sagt. Das ist so meine Grundeinstellung. Das ist natürlich Glaube, ja? Das ist Vertrauen. Warum habe ich diese Einstellung, dass wenn Jesus was zu mir sagt, dann auch wenn ich mal oft denke, ist das wirklich das Beste? Ist hinter Frage, dass ich trotzdem sage, ja, ich vertraue Jesus, dass das Beste ist für mich. Warum ist das bei mir so? Ich denke, es hat damit zu tun, dass ich Jesus kennengelernt habe und gemerkt habe, er ist so vertrauenswürdig, dass wenn er das sagt, dann ist gut, wenn ich das tue. Kleines Beispiel aus meinem Dienst als Pastor und Gemeindeleiter. Je mehr Leute wir werden, desto mehr höre ich auch verschiedene Meinungen, was man tun könnte oder nicht tun könnte. Und das ist auch ganz normal und ich finde es auch gut. Also ich höre gern viele Meinungen, das ist mir wichtig. Was tut man dann? Auf wen hört man in der Praxis? Irgendwann muss ich ja dann entscheiden, oder? Und meine Praxis ist dann folgende. Ich versuche möglichst breit, möglichst alle zu hören, egal ob die Wortmeldung jetzt vielleicht per E-Mail anonym von jemand kommt, den ich noch nie getroffen habe, oder ob das ein Erstbesucher ist, jemand das erste Mal, der am Sonntag da ist, oder ob das jemand ist, der schon langjährig Mitglied ist. Also ich möchte es hören. Allerdings das größte Gewicht hat das, was die Menschen sagen, wo ich weiß, die setzen sich mit ganzer Kraft für die Gemeinde ein und setzen sich auch mit ganzer Kraft für mich ein, unterstützen mich und sind auch bereit, Opfer zu tun, sind bereit, Dinge zu tun, die unbequem sind. Diese Stimmen zählen für mich natürlich am meisten, haben am meisten Gewicht. Ganz klar, warum? Weil ich weiß, diesen Leuten kann ich einfach super vertrauen. Es hat sich ein Vertrauen aufgebaut. Und wenn wir das jetzt ummünzen auf Jesus, dann sehen wir, Jesus ist nicht ein Mensch gewesen. Selbst der größte Jesus-Skeptiker könnte sagen, oder wird es bestätigen, Jesus ist nicht den Weg gegangen des geringsten Widerstands. Er ist keinen leichten Weg gegangen. Er hat nicht nur ein kleines Opfer gebracht, sondern er wurde selbst zum Opfer für dich. Das ist, wie Jesus geschnitzt ist. Und wenn ich jemanden treffe, der mich wichtiger nimmt als sich selbst, dann denke ich mir schon, wow, diese Person meint es wirklich gut mit mir, ist ziemlich vertrauenswürdig. Und genau dieser Jesus ist es, der sagt, lasst euch taufen, lass dich taufen, wenn du mir nachfolgst. Letztlich ist es eine Vertrauensfrage, eine Frage des Glaubens. Glaube und Vertrauen, das sind eigentlich Begriffe, die man miteinander einfach austauschen kann. Das sind Synonym. Und das ist schon der erste und wichtigste Grund. Wird ja eine sehr kurze Predigt heute. Ja. Nein, der zweite Grund ist ein bisschen länger. Aber erster Grund, weil Jesus gesagt hat, dass wir es tun sollen, sollten wir es tun. Erster Grund. Wir gehen zum zweiten Grund, der knüpft eigentlich da an. Und zwar, wir lassen uns taufen, weil es ein Ausdruck von Glauben ist. Taufe ist ein Ausdruck von Glauben, von Vertrauen in Gott. Und ich muss dich warnen, ich muss eine Warnung aussprechen, ich rate dir dringend davon ab, dich taufen zu lassen, nur weil irgendwer gesagt hat, dass Jesus gesagt hat, dass du es tun sollst. Lass dich nicht taufen, wenn du nicht an Jesus glaubst. Warum? Macht einfach keinen Sinn, weil taufen ohne Glauben ist wie heiraten ohne Liebe. Das Beste ist mir nicht eingefallen, aber vielleicht kann man es uns so ein bisschen merken. Also Taufe und Glaube gehören untrennbar zusammen. Und das möchte ich mir jetzt ein bisschen mit euch ansehen. Wenn du jetzt allerdings den Beschluss getroffen hast, gesagt hast, ja, ich folge ab jetzt Jesus nach, ich möchte mein Leben ihm widmen, er ist der Mittelpunkt in meinem Leben, dann kannst du mit der Taufe bezeugen, ja, ich glaube so sehr, ich vertraue ihm so sehr, dass ich das auch mit diesem Symbol der Taufe bekenne. Einfach darstelle, ja, ich glaube so sehr, dass ich mich sogar auf seinen Namen taufen lasse. Und wenn du das Neue Testament liest, wie ich bereits vorhin gesagt habe, mit der Apostelgeschichte, dann wirst du immer sehen, dass dieses Taufereignis verknüpft war mit persönlichem Glauben von Menschen. Ich möchte eins dieser Beispiele rausnehmen, die aus der Apostelgeschichte, und zwar Kapitel 18, Vers 8, da steht Folgendes. Crispus, aber nicht Christus, sondern Crispus, klingt wie Cornflakes, ja. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, also das ist eine Stadt, und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Hier sieht man ganz stark, dieses zweimal kommt es vor, die glaubten und daraufhin die Taufe. Also das gehört zusammen. Und das ist auch der Grund, warum wir keine Säuglinge taufen, weil wir davon ausgehen, sie tun sich schwer, es zu verstehen. Ja, okay, ich habe es verstanden. Und dieser Text allerdings, man könnte auch sagen, ja, aber da steht doch, Crispus, aber der Vorsteher der Synagoge, glaubt an den Herrn mit seinem ganzen Hause. Und auch viele Korinther, die zuhörten, glaubten und ließen sich taufen. Also man könnte denken, okay, vielleicht das ganze Haus von Crispus, auch mit den Kindern, wurde getauft. Aber wenn wir dann eben andere Texte anschauen, dann merken wir, es gibt aber trotzdem keine konkreten Spuren dafür, dass die Kinder wirklich getauft wurden. Und vor allem ist dieses Element immer so drückend. Wenn Leute zum Glauben fanden, dann war es immer verbunden mit Verkündigung. Da wurde immer verkündigt, Jesus wurde verkündigt, die gute Botschaft wurde verkündigt. Das heißt, sie mussten es erst verstehen. Und auf dieses Verstehen hin entstand ein Glaube. Aber ich möchte jetzt das kurz ein bisschen skizzieren. Und zwar in unserer Taufvorbereitung schauen wir uns auch das an, so diesen Prozess, wenn man das so sagen kann, zur Taufe hin. Und mir ist dann eingefallen, ich könnte es darstellen auf folgende Art und Weise. Ihr kennt alle diese Hüpfspiele. Ich wollte es eigentlich aufkleben, aber dachte, das sieht eh keiner, also tue ich so, wie wenn es da wäre. Also ihr kennt es, eins, zwei und dann muss man sich, glaube ich, drehen und so und wieder irgendwie zurückspringen. Aber das könnte auch hilfreich sein, um so ein bisschen diesen Weg zu beschreiben, den jemand geht. Das Erste ist eben, wie wir es auch bei diesem Vers hier sehen, die Leute haben eine Predigt gehört, die Verkündigung von Jesus. Was passiert dann? Daraufhin fangen viele in dem Fall, das ganze Haus von Crispus und dann viele in Korinth, also aber nicht alle. Also manche Leute hören es und Bovidl oder vielleicht später mal oder so, ja, aber bei manchen führt das dazu, dass sie glauben. Glaube. Glaube, der echt ist, führt immer zu einer Reaktion. Und die Reaktion ist Umkehr. Die Bibel nennt es auch Buße. Das bedeutet, dass man sich von dem eigenen Weg, den man geht, umkehrt. Man kehrt um und richtet sich auf Gott aus. Das bedeutet auch, wegzugehen von alten Wegen, Sünden auch zu bekennen und einen neuen Weg einzuschlagen. Und Gott reagiert dann auf diese Umkehr, auf diese Hinwendung zu ihm. Es ist ja, man begegnet ihm, und du kannst nachlesen, im Johannes 3 wird die Wiedergeburt genauer beschrieben. Gott antwortet und wirkt durch seinen Geist, und durch seinen Geist schenkt er ein neues geistliches Leben auf diese Umkehr hin. Und dann gibt es noch als Draufgabe, das sieht man jetzt nicht so gut, gibt er auch durch seinen Geist Heilsgewissheit. In Johannes 1, Vers 12 steht zum Beispiel, all denen aber, die ihn aufnahmen und an ihn glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das heißt, die Wiedergeburt, wenn du geboren wirst, wirst du in eine Familie hineingeboren. Du wirst hineingeboren in die Familie Gottes. Und damit bestätigt dann der Heilige Geist, du bist ein Kind Gottes. Du kannst jetzt sagen, Papa, Vater. Und da ist das Vater unser auch verwurzelt. Papa, unser Vater im Himmel. Und dieses neue Leben durch die Wiedergeburt wird dann in der Taufe quasi symbolisiert. Da werden wir dann auch beim dritten Grund, beim nächsten Teil dann noch drauf eingehen. Da wird es dann einfach auch sichtbar gemacht, was da passiert ist. Und wenn man jetzt hergeht und sagt, die Taufe ist ein völlig unabhängiges Geschehen, dann bleibt irgendwo nichts über, außer ein Symbol. Das ist zu wenig. Weil wenn wir jetzt da, 1, 2, 3, da ist die Taufe, ja. Wenn ich jetzt hier bin, dann bin ich einen Weg gekommen. Und das wird vernachlässigt. Und drum gehört Glaube und Taufe immer zusammen, weil wenn du schaust, der kritische Punkt, ich meine, die Predigt ist sehr kritisch. Wenn du nichts hörst, kannst du nichts glauben. Aber letztendlich, der Knackpunkt ist Glaube. Entweder du glaubst oder du glaubst nicht. Wenn du glaubst, dann wird es zu einer Reaktion kommen, Umkehr. Dann kann wieder die Wiedergeburt geschehen, die Heilsgewissheit und die Taufe. Versteht ihr? Und darum gehört einfach Glaube und Taufe untrennbar zusammen. Und damit ist Taufe ein Ausdruck von Glauben und ein sehr, sehr wichtiger Ausdruck dafür. Und das ist eben auch der Grund, warum wir sagen, okay, wir segnen die Kinder, wir wollen sie lehren, was es mit Jesus auf sich hat, was es bedeutet, ihm nachzufolgen, sodass sie dann selbst entscheiden können später, möchte ich diesem Jesus nachfolgen oder möchte ich das nicht? Glaube ich an diesen Jesus oder glaube ich nicht an diesen Jesus? Das ist natürlich, ich bete, dass meine Kinder diesen Schritt gehen, aber letztendlich, ich kann ihn nicht für sie gehen. Das geht einfach nicht. Und weil die Theologen in der römisch-katholischen Kirche und in der evangelischen Kirche, die sind ja auch nicht auf der Nudelsuppe dahergeschwommen kommen, die wissen ja um das. Und darum gibt es ja auch die Firmung und die Konfirmation, wo quasi rückwirkend bestätigt wird, dieser Glaube von der bereits erfolgten Taufe. Versteht ihr? Darum gibt es das. Also es ist nicht so, dass das alles irgendwie völlig fremd ist. Aber wir finden eben im Neuen Testament, und das Interessante ist auch in der Kirchengeschichte, keine Hinweise darauf, dass das eine frühe Praxis war, sondern das hat sich erst über die Jahrhunderte entwickelt, dass man die kleinen Kinder getauft hat. Also die ersten 300 Jahre war es überhaupt kein Thema. Ab dem 4. Jahrhundert ist es dann ein bisschen zu einem Umschwung gekommen, nämlich die Kirche und die weltliche Herrschaft sind sich immer näher gekommen. Und so war es dann so, dass im 6. Jahrhundert zum Beispiel der Kaiser, ich habe es aufgeschrieben, Kaiser Justinian, christlichen Eltern die Anweisung gegeben hat, dass sie ihre kleinen Kinder taufen lassen sollen. Also nicht die Säuglinge, sondern die kleinen Kinder, so 2, 3 Jahre alt. Und das hat sich dann immer weiterentwickelt bis ca. 1100 nach Christus, das dann einfach die gängige Praxis war, dass man einfach die Säuglinge im Bausch und Bogen getauft hat. Das heißt, wir sehen auch in der Kirchengeschichte, dass es nicht irgendwas war, was ganz früh da war, sondern erst sich über die Zeit und aus verschiedensten Gründen entwickelt hat. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, und das war auch mein persönliches Erleben, Glaube lässt sich nicht vererben. Glaube lässt sich nicht vererben. Du kannst Religiosität vererben, aber einen persönlichen Glauben kannst du nicht vererben. Den Glauben, den muss jeder selbst entdecken und ergreifen. Ganz wichtig. Und ich zum Beispiel habe den Glauben meiner Eltern an Jesus, ich habe das immer total authentisch gefunden, bewundernswert, habe irgendwie gewusst, ja, diesen Gott gibt es wirklich. Das ist wahr, was sie über Jesus sagen. Allerdings ergriffen habe ich es lange Zeit nicht. Erst mit 17 habe ich dann gecheckt, hey, das ist der Glaube deiner Eltern, aber es ist nicht dein Glaube. Soll es deiner werden? Ja oder nein? Welche Richtung geht's? Dann habe ich eben erst selbst diesen Schritt gemacht und gesagt, ja, das ist auch mein Glaube, ich glaube das auch. Und mit 18 habe ich mich dann auch taufen lassen auf diesen Glauben hin. Okay, also soweit mal für heute Morgen zwei Gründe, warum die Taufe Sinn macht. Hier nochmal die zwei Gründe. Das erste ist, weil Jesus gesagt hat, dass wir es tun sollen. Er hat diesen Auftrag gegeben. Und das zweite, weil es ein Ausdruck ist von Glauben. Ich möchte noch ein bisschen in die Praxis gehen. Was bedeutet das für deinen Alltag? Vor allem, das unterscheidet sich ja, wenn du bereits getauft bist oder nicht getauft bist. Solltest du noch nicht getauft sein, dann möchte ich dich herausfordern. Frag dich, was hindert mich, getauft zu werden? Und diese Antwort zu finden, das kann ein längerer Prozess auch sein. Aber such die Antwort. Und ich glaube, es ist auch gut, Fragen zu stellen, Leute zu fragen, die diesen Schritt gegangen sind oder die vielleicht auch am Überlegen sind, diesen Schritt zu gehen. Das kann vielleicht hilfreich zu sein, einfach zu hören, wie andere das erlebt haben. Wir haben am Sonntag, den 15. September 2019, eine Taufe. Und vielleicht bist du dabei, vielleicht auch nicht. Ich werde da nicht hinterherlaufen, weil es ist nämlich dein Glaube, es ist deine Taufe, deine Entscheidung, nicht meine. Also mir geht es nicht darum, Mitglieder zu machen, sondern mir geht es darum, dass Leute in ihrem Glauben den nächsten Schritt gehen. Und das ist immer die Entscheidung dessen, der diesen Schritt geht. Und dazu soll man auch niemanden drängen, finde ich. Also das möchte ich auf keinen Fall. Aber es ist eine wichtige Frage. Stell dir diese Frage. Was hindert mich, mich taufen zu lassen? Wenn du bereits auf deinen Glauben hin getauft worden bist, dann möchte ich dich herausfordern, dass du mal ein bisschen einen Blick zurückwirfst, sozusagen, dass du zurückdenkst an deine Taufe und dir bewusst wirst, dass du nach diesem ersten Prinzip ja irgendwo auch gehandelt hast, dass du gesagt hast, Jesus hat gesagt, ich soll mich taufen lassen, ich glaube an ihn und du hast dich taufen lassen. Das heißt, du warst gehorsam in diesem Schritt, dich taufen zu lassen. Und du hast das getan, was Jesus dir gesagt hat. Und ich möchte auch herausfordern, dass du darüber nachdenkst, wie geht es dir heute damit, das zu tun, was Jesus dir sagt, im Gehorsam zu sein, in anderen Dingen. Die Taufe, das ist abgehakt. Aber wie ist mit anderen Dingen, die du, wenn du deine Bibel liest oder wenn du im Gespräch bist, vielleicht mit einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester, wo jemand sagt, wäre nicht das dran, vielleicht einmal das zu tun? Oder der Heilige Geist spricht zu dir und sagt, da ist etwas, da ist eine Sünde in deinem Leben, die muss auch ausgeräumt werden, die muss bekannt werden. Ihr wisst alle, glaube ich, wovon ich rede oder viele von euch, Gott spricht zu uns auf verschiedenste Arten und Weisen. Die Frage ist, hören wir auf ihn und sind wir bereit, dann im Gehorsam zu sein? Aber nicht aus Gesetz oder aus Angst, sondern aus einer Beziehung heraus, weil wir wissen, weil wir ihm vertrauen und sagen, das fällt mir jetzt mega schwer, Jesus, diesen Schritt zu gehen was du mir da gezeigt hast, aber ich weiß, du meinst es gut mit mir. Und das ist letztendlich Glaube, zu sagen, okay, ich gehe den Schritt. Es tut weh oder was auch immer. Aber ich glaube, das ist so wichtig. Gott möchte dich segnen. Jesus hat das Beste mit dir im Sinn. Aber es braucht auch unser Ja dazu, wenn er zu uns spricht, und unser Tun letztendlich, dass wir ihm folgen. Und das bedeutet ja, ein Jünger zu sein, ein Nachfolger von Jesus. Ich möchte schließen mit einem kleinen Abschnitt aus dem Buch Warum Gott von Timothy Keller. Und es ist das Abschlusskapitel, wo er eigentlich zu Leuten spricht, die das ganze Buch quasi durchgelesen haben und noch nicht glauben, dass Jesus wirklich der ist, der sagt, der ist. Und was ist, er spricht so ein bisschen drüber, was bedeutet es wirklich, Christ zu sein? Und hier beschreibt er das, natürlich viel mehr wäre zu sagen, aber hier sind ein paar Auszüge davon, was Christsein bedeutet. Es bringt nichts zu sagen, dass man an Jesus glaubt, wenn man nicht sein Leben und seine ganze Sicht der Dinge davon verändern lässt. Und dann geht es weiter. Christen sind Menschen, die von der Realität Jesu alles verändern lassen. Wer sie sind, wie sie die Welt sehen und wie sie leben. Also Christsein ist was sehr Radikales letztendlich. Und darum ist dieses Taufzeichen, das ist, wenn man diese Aufnahmen sieht, das macht man nicht jeden Tag irgendwo so. Ich meine, unsere Kinder manchmal, wenn wir ins Freibad gehen, dann spielen sie Taufen. Aber da sieht man, das fasziniert irgendwie. Da merkt man, das ist was Radikales. Und das liegt daran, dass das, was dahinter steht, es ist mehr als ein Symbol. Es hat eine Füllung. Das ist sehr powerful und kraftvoll. Und genau da werden wir dann fortsetzen im zweiten Teil. Ich war geschockt, dass ich gemerkt habe, dass ich erst das nächste Mal in 4 Wochen dran bin. Aber bis dahin kann man einfach über diese Frage nachdenken, die ich euch mitgegeben habe. Ich schließe mit Gebet. Jesus, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du dein Leben für uns gegeben hast. Du bist vertrauenswürdig. Hilf uns, dass wir dir wirklich voll und ganz vertrauen können. Und du siehst, dass jeder von uns an einem anderen Punkt steht. Viele von uns sind vielleicht diesen Schritt schon gegangen, andere sind noch nicht gegangen, diesen Schritt der Taufe. Und ich bitte, dass du Klarheit schenkst, dass du redest, Gewissheit schenkst auch, was der nächste Schritt ist für jeden von uns. Danke, dass du mit uns bist. Danke, dass du es durch und durch gut mit uns meinst. Amen. Ich möchte einladen, dass wir noch eine Zeit nehmen, Jesus zu anbeten, ihn zu ehren. Wir ehren ihn auch, indem wir geben. Also wenn du das erste Mal da bist oder davon gar nichts weißt, dann bitte lass das Spendenkörbel, das beim ersten Lied durchgehen wird, einfach an dir vorbeigehen. Aber das ist auch ein Teil des Lobpreises, dass wir von dem, wie Gott uns segnet, zurückgeben. Und es gibt auch die Möglichkeit für Gebet. Also hinten ist ein Banner, Gebet für dich. Nutzt es, wenn du irgendein Gebrechen hast oder eine Sorge oder vielleicht auch etwas, was großartig ist, wo du mit jemand anderem Gott einfach preisen willst dafür. Oder wenn du sagst, die Predigt, die hat mir echt geholfen, vielleicht das Hüpfspiel oder so, ich möchte den nächsten Schritt gehen, möchte mit jemandem beten, vielleicht auch das Festmachen. Ich glaube an Jesus, aber ich habe nie ihn eingeladen, nie bewusst irgendwie so diese Entscheidung getroffen, dass er antworten kann, dass er mir diesen Heiligen Geist auch schenkt, der bestätigt, dass ich sein Kind bin, mich zu einem neuen Leben hinführt. Vielleicht ist es heute Morgen dran, dann nutzt es. Ich glaube, Angelika und Rudi, genau, die sind da und beten gern mit dir. Ich kann leider nicht, weil ich muss da vorne sein. Sonst hätte ich mich auch angeboten, dass ich mit dir beten kann. Lass uns Zeit nehmen, Gott nochmal zu loben und zu preisen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.